Unser Sonntagsthema ist heute Fasten. Seit Mitte der Woche gilt für die Christen die Fastenzeit. Für die Muslime hat der Fastenmonat Ramadan angefangen. Beide Religionen fasten also zeitgleich. Dabei geht's vor allem um den spirituellen Effekt, um die Nähe zu Gott. Wir kümmern uns jetzt um das weltliche Fasten für die Gesundheit mit Professor Michaela Axt-Gadermann. Sie ist Ernährungsmedizinerin. Ihr aktuelles Buch heißt Der neue Fastencode. Frau Axt-Gadermann, inzwischen haben unzählige Studien gezeigt, dass Fasten sich positiv auf die Gesundheit auswirkt, obwohl uns da ja eigentlich dann was fehlt, was sonst immer da ist. Warum ist das so?
Ja, Fasten ist etwas, was unser Körper eigentlich schon seit Urzeiten kennt. Es gab immer mal Missernten oder ausbleibende Jagderfolge. Und da hat er sich dran angepasst und unser Körper hat Strategien entwickelt, um sogar daraus etwas Gutes zu machen, nämlich Recyclingprozesse in Gang zu setzen, wenn keine Nahrung da ist, alte Zellen abzubauen und den Stoffwechsel zu optimieren.
Was genau passiert dann da beim Fasten oder durch das Fasten im Körper?
Ja, da passiert tatsächlich ganz viel. Also wenn wir fasten, verändert sich das Immunsystem. Dadurch haben wir eine entzündungshemmende Wirkung. Der Zucker- und der Fettstoffwechsel werden optimiert, der Blutdruck sinkt häufig. Wichtig sind aber nicht nur diese Prozesse, sondern interessant ist auch, was beim Fasten innerhalb der Zelle abläuft. Da finden nämlich Regenerationsprozesse statt, bei denen alte Zellbestandteile oder auch alte Zellen abgebaut werden. Man nennt diesen Prozess Autophagie. Und das ist eigentlich ein Verjüngungsprozess in jeder einzelnen Zelle. Und dieser Prozess, der hat wahrscheinlich auch eine lebensverlängernde Wirkung. Zumindest legen das Studien an Tieren, aber auch Untersuchungen am Menschen nahe. Und er schützt auch vor zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Oder wenn wir regelmäßig fasten, bleibt auch die geistige Leistungsfähigkeit länger erhalten.
Das ist ein gutes Stichwort. Es gibt Menschen, die sagen, nach einer gewissen Zeit des Fastens fühlen sie sich wacher, nehmen die Umwelt intensiver wahr. Was passiert da im Kopf?
Ja, im Organismus finden eben verschiedene Prozesse statt. Unter anderem, dass unser Gehirn nicht mehr Glucose als Hauptenergieträger nutzt, sondern ein Abbauprodukt aus dem Fettstoffwechsel, nämlich die sogenannten Ketonkörper. Und die scheinen unser Gehirn tatsächlich zu verjüngen und auch im Gehirn Regenerationsprozesse anzuregen. Und natürlich macht es wahrscheinlich auch einen klareren Blick auf unsere Umwelt, wenn wir auf viele Dinge verzichten, wenn wir also nicht regelmäßig essen, nicht ständig kochen, einkaufen müssen. Da haben wir viel Zeit, uns auch mit anderen Dingen zu beschäftigen.
Mhm. Da geht's also nicht um körpereigene Opiate, die möglicherweise eine Art High auslösen, um die Nahrungsmangellage besser zu ertragen.
Ja, das ist natürlich auch ein weiterer Effekt. Das heißt, wenn ich länger faste, wenn also unser Körper eigentlich in eine Art Notprogramm schalten muss, dann werden natürlich auch Hormone ausgeschüttet, die uns das Durchhalten ermöglichen. Es werden Stresshormone ausgeschüttet, weil in der Vergangenheit Fasten ja nicht im Wellnesshotel stattgefunden hat, sondern eben ein Alarmsignal für unseren Körper war, dass schlechte Zeiten drohen. Und um eben solche stressigen und anstrengenden Zeiten zu überstehen, werden dann auch Glückshormone ausgeschüttet, um das Durchhalten zu verbessern. Aber dieser kurzfristige Anstieg der Stresshormone ist für den Körper in dem Fall nicht dramatisch, weil er eben auch so Regenerationsprozesse in Gang setzt.
Fasten muss nicht unbedingt was mit Abnehmen zu tun haben, richtig?
Genau, also Gewichtsreduktion ist eigentlich nicht der Hauptgrund, um zu fasten. Obwohl das viele natürlich im Blick haben und natürlich verliert man auch Gewicht, aber eben das ist nicht der eigentliche Grund. Und wir haben auch eine sehr interessante Studie durchgeführt, da haben wir klassische Heilfastenkuren verglichen mit einem neuen Fasten, dem Mikrobiomfasten. Und bei diesem Mikrobiomfasten haben die beiden Gruppen tatsächlich gleich viel Gewicht verloren, aber beim Mikrobiomfasten war der Gewichtsverlust durch Fettgewebe deutlich höher und der durch Muskelgewebe und fettfreie Körpermasse deutlich geringer. Das heißt, wir haben uns die Muskeln besser erhalten und haben dafür mehr Fettgewebe abgebaut.
Was heißt Mikrobiomfasten?
Das heißt, wir verzichten auf einige Maßnahmen, die bei den klassischen Heilfastenkuren regelmäßig empfohlen oder durchgeführt werden. Und wir schonen das Mikrobiom. Das Mikrobiom ist ein wertvolles Ökosystem, das artenreichste Ökosystem unseres Planeten. Und deshalb verzichten wir auf Darmreinigungs- und Abführmaßnahmen, um eben das Mikrobiom nicht zu schädigen. Und Studien zeigen nämlich, dass diese Maßnahmen tatsächlich Schaden am Mikrobiom anrichten können. Und wir unterstützen das Mikrobiom mit probiotischen Bakterien, mit Ballaststoffen. Und das unterscheidet das Mikrobiomfasten auch von den klassischen Heilfastenkuren. Wir empfehlen, Kaffee zu trinken. Kaffee ist nicht verboten, sondern Kaffee unterstützt, da gibt es wissenschaftliche Studien dazu, unterstützt sogar den gesamten Fastenprozess.
Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen. Es gibt ja wirklich unterschiedliche Arten zu fasten. Das Heilfasten, davon haben Sie gerade auch schon gesprochen, das kennen die meisten, haben die meisten schon davon gehört. Was sind sonst so die gängigsten Fastenarten, gerade wenn es um die Gesundheit geht?
Ja, für den Einsteiger ist wahrscheinlich das Intervallfasten am besten. Das heißt, da fastet man wenige Stunden, also 14 bis 16 Stunden pro Tag, verzichtet man auf Nahrung. Und das kann man relativ einfach in den Tagesplan einbauen. Also man isst zum Mittag, vielleicht nimmt man um 14, 15 Uhr noch einen kleinen Snack zu sich und frühstückt dann erst wieder am nächsten Tag. Und dann gibt es längere Fastenphasen, Heilfasten, die beginnen so ab 2 Tage, können aber auch bis zu 2 Wochen dauern. Und da gibt es eben verschiedene Arten, wie dieses Heilfasten durchgeführt wird. Es gibt die klassischen Heilfastenkuren, da gehören meistens diese Darmreinigungsmaßnahmen dazu. Wobei in den USA zum Beispiel, da gibt es eine ganz, ganz große Fastenforschung. Und in den USA verzichtet man völlig auf diese Maßnahmen und kann trotzdem zeigen, dass eben Fasten viele, viele hervorragende Möglichkeiten bietet. Und auch beim Mikrobiomfasten ist also auch eine Art des Heilfastens, die zwischen 2 Tagen und 10 Tagen in der Regel durchgeführt wird. Auch da verzichtet man eben auf Darmreinigungsmaßnahmen.
Sie haben für Ihr neues Buch sich auch mit Fastenmythen beschäftigt. Welches sind aus Ihrer Sicht so die größten, die Sie gerne mal zurechtrücken würden? Jetzt mal vielleicht abgesehen vom Kaffee, der vielleicht doch nicht so schlecht ist.
Fasten entgiftet, das wird ja häufig behauptet. Fasten setzt natürlich Regenerationsprozesse in Gang, die man möglicherweise als Entgiftungsprozess bezeichnen könnte. Aber die Behauptung, beim Fasten werden Giftstoffe ausgespült, die stimmt tatsächlich nicht. Und es gibt auch keine mir bekannten wissenschaftlichen Studien. Also dazu gibt es tatsächlich nichts, wird aber immer wieder behauptet. Dann ein zweiter Mythos. Ohne Fastenkrise geht es nicht. Und die Fastenkrise wäre ein Zeichen von Entgiftungsvorgängen. Unter der Fastenkrise versteht man so am 2., 3. Tag bei den klassischen Heilfastenkuren Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen, Blutdruckabfall, Schwäche. Und meiner Meinung nach ist das zurückzuführen unter anderem auf den Verzicht von Kaffee. Wenn man sich an Kaffee gewöhnt hat, verträgt man das nicht so, wenn man das abrupt absetzt. Mhm. Und auch eben durch diese Darmreinigungsmaßnahmen, die natürlich viele Elektrolyte, Mineralstoffe ausspülen, die zu einem massiven Flüssigkeitsverlust führen. Und wir haben festgestellt, wenn man zum Beispiel beim Mikrobiomfasten keine Abführmaßnahmen durchführt, dann bleibt diese Fastenkrise bei fast allen Teilnehmern aus und die sind bis zum Ende fit und leistungsfähig und gut gelaunt. Und deshalb halte ich auch die Fastenkrise für einen Mythos. Der 3. Mythos, den hatte ich ja schon mehrfach angesprochen, der Darm müsse gereinigt werden, damit der Körper sich beim Fasten nicht vergiftet. Ich denke, diesen Mythos, den kann man ganz einfach entkräften dadurch, dass natürlich in früheren Zeiten Menschen gefastet haben, manchmal zwangsweise, weil es nicht zu essen gab. Und da wurden solche Maßnahmen natürlich auch nicht durchgeführt. Und wenn dann die Hungersnot vorbei war, dann waren die weder vergiftet noch sonst etwas. Die waren vielleicht geschwächt, aber haben dann auch wieder zu ihrem Leben zurückgefunden.
Es gibt ja inzwischen auch Fastentrends, den Dry January zum Beispiel, wo das Jahr mit einem Monat Alkoholverzicht beginnt. Wird Fasten gerade zu so einer Art Lifestyle-Accessoire?
Ja, und ich denke, das ist auch ein sehr guter Trend. Also im engeren Sinn bedeutet natürlich Fasten, dass wir auf Nahrung oder auch auf Getränke verzichten. Aber man kann natürlich auch auf anderes verzichten, was vielleicht so zur täglichen Gewohnheit geworden ist, vielleicht auch zur schlechten Gewohnheit. Und da kann man eben auch einen Monat oder jetzt auch die Fastenzeit nutzen, um auf Alkohol, auf Zigaretten, auf zu häufige Handybenutzung und so weiter zu verzichten, um dann vielleicht nach diesem Monat oder den 40 Tagen dann in einen anderen Lebensstil überzugehen mit vielleicht nur noch gelegentlich Alkohol oder nur noch gelegentlich Süßigkeiten. Man versucht also damit, sich von einer unangenehmen Angewohnheit etwas zu entwöhnen.
Sagt die Ernährungsmedizinerin Michaela Axt-Gardermann. Der neue Fastencode, so heißt ihr aktuelles Buch.